Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
So, ihr habt euch freiwillig für diesen Podcast entschieden, obwohl ihr gelesen habt, dass es um die Wurst gehen wird. Und zwar nicht die auf dem Grill, egal ob vegan oder fleischhaltig, sondern um die Wurst, die wir das Klo runterschicken. So ein Gang zur Toilette kann ziemlich stressen, zum Beispiel, wenn es keine Toilette gibt und die nächste erst eine Viertelstunde oder noch länger entfernt ist oder zum Beispiel auch, wenn man darmkrank ist und deswegen immer wissen muss, wo die nächste Toilette ist. Wir klären in diesem Ab 21 Podcast mal mit ein paar Mythen über öffentliche Toiletten auf und das tun wir gleich mit Dirk Bockmühl, der ist Professor für Mikrobiologie an der Hochschule Rhein-Waal und kennt sich mit Hygienefragen sehr gut aus. Aber erstmal hören wir die Geschichte von Pia. Die hat nämlich, wie so viele, einen Reizdarm und der beeinflusst ihren Alltag ziemlich sehr. Da wird zum Beispiel ein Tag am See zu keinem Tag am See. Warum und wie sich dieser Alltag anfühlt mit Reizdarm, das kann uns Pia jetzt erzählen. Hi.
Hallo.
Pia, für alle, die es nicht wissen, was ist ein Reizdarm? Welche Symptome hat man da?
Also bei einem Reizdarm ist es einfach so, dass du manche Sachen nicht verträgst. Also den einen Tag kannst du das zum Beispiel essen und den anderen Tag verträgst du das plötzlich nicht mehr. Mhm. Und der Grund ist, dass du das dann quasi nicht mehr richtig oder dein Darm kann es nicht mehr richtig verdauen und kommt dann quasi als Durchfall wieder raus. Mhm. Genau.
Okay, das heißt, an einem Tag ist Vollkornbrötchen super, am nächsten Tag merkt man es noch nicht, aber weiß es dann, nachdem man es gegessen hat.
Genau, also den einen Tag kann ich jetzt zum Beispiel grillen und Schweinefleisch essen und es passiert gar nichts. Und am nächsten Tag sitze ich direkt innerhalb von 5 Minuten, nachdem ich es gegessen habe, auf Toilette.
Mhm. Das ist jetzt schon ein Beispiel, wie es dein Leben einschränken kann. Aber gibt es auch etwas, was man jetzt nicht sofort beim ersten Mal drüber nachdenken merkt? Also wie sehr schränkt dieser Reizdarm dich tatsächlich ein?
Also er schränkt mich ziemlich im Alltag ein, da meine Gedanken sich eigentlich um nichts anderes drehen. Gerade wenn ich irgendwas vorhab und die Symptome sind dann ganz starke Bauchschmerzen, natürlich nicht immer so stark. Und dass man teilweise wirklich bis zu 1-2 Stunden auf Toilette sitzt und immer wieder auf Klo muss und auch einfach nicht runterkommt.
Mhm. Das heißt, deine Gedanken kreisen eigentlich die ganze Zeit eben darum, wo ist die nächste Toilette?
Ja, mhm. Genau.
Okay, also zu Hause ist das ja einfach, aber wenn du jetzt unterwegs bist, wie löst du das dann?
Also zu Hause war es auch nicht immer einfach. Als ich frisch zusammengezogen bin mit meinem Freund, war es für mich eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung, da mir das auch sehr unangenehm war. Mittlerweile ist zu Hause ein Wohlfühlort für mich, aber auch auf öffentlichen Toiletten ist es mir nicht mehr so ganz unangenehm. Es war früher anders, es ist noch nicht immer prima. Also ich, wenn es geht, versuche ich das zu umgehen. Genau, und ich versuche dann eigentlich immer zu wissen, wo die nächste Toilette ist. Und wenn ich das nicht weiß, dann komme ich halt auch nicht mit.
Aber warum war zu Hause ein Problem mit deinem Freund?
Ganz am Anfang, also wir sind nach 4 Monaten schon zusammengezogen. Mhm. Und da war das noch nicht so mit dem auf Klo gehen voneinander. Und ich musste dann, okay, wenn wir jetzt zusammenziehen, muss ich ja mal auf Toilette. Mhm. Und ich habe da immer gewartet, bis er irgendwie draußen ist und keine Ahnung, Sachen gemacht. Mittlerweile gehen wir voreinander auf Toilette, das ist total egal, aber...
Warte mal, wenn du sagst voreinander, das heißt, ihr seid im selben Raum?
Ja, also wenn er Zähne putzen geht, dann gehe ich auf Toilette.
Alright.
Und andersrum genauso, also...
Okay.
Da ist gar kein Charme mehr.
Ich dachte jetzt, dass du, ich meine, man macht da Geräusche, da braucht man nicht drum herum reden, wenn man auf Toilette geht, gerade beim großen Geschäft, dass dir das unangenehm ist. So geht es nämlich mir nach wie vor, dass ich denke so, naja, so, wenn man da jetzt zuhört, das ist jetzt auch nicht das angenehmste Konzert. Aber nein, ihr seid im selben Raum. Alright, das ist natürlich eine total andere Geschichte. Aber da bist du jetzt cool damit, oder was?
Ja, also am Anfang war das die Hölle, aber auch er, also er ist tatsächlich auch teilweise morgens nach Hause gefahren und ich dachte schon, er liebt mich nicht oder sonst was, habe ich mir für Gedanken gemacht, weil ihm das auch unangenehm war.
Und ja, und das kann ich aber auch total verstehen. Also das hat ja auch was mit Scham einfach zu tun, ne?
So. Ja, aber jetzt sind wir da ganz offen.
Okay, alright, wir haben den intimen Bereich sozusagen jetzt mal abgehakt. Lass uns in den öffentlichen Bereich gehen. Du bist unterwegs, du wohnst in einer großen Stadt. Weißt du denn auswendig, wo in der Stadt überall Toiletten sind?
Ja, also so ziemlich. Gerade wenn ich weiß, ich gehe in die Stadt shoppen, ich weiß ganz genau, wo die Toilettenspots sind und wo auch so meine liebsten Toiletten sind. Ich mag das zum Beispiel gar nicht, wenn nur 2 oder 3 Toiletten da sind. Ich mag das eher, wenn es viele Toiletten sind, weil man dann noch nicht unbedingt weiß, wo das jetzt herkam vielleicht. Aber ja, das weiß ich. Egal, wo ich hinfahre, ich informiere mich da immer.
Okay, also du hast einen Kartendienst, wo die Toiletten eingezeichnet sind oder was? Oder wie kriegst du das raus?
Also ja, teilweise habe ich es im Kopf, aber ich frage, also zum Beispiel, wenn wir mit der Klasse einen Ausflug machen, war jetzt gerade ein Thema, wir wollten an den See fahren und für mich war direkt, okay, ich werde nicht mitkommen, weil die Toilette 15 Minuten davon entfernt ist. Und wenn ich dann auf Klo muss, dann muss ich halt auch dann auf Klo und kann nicht erst eine Viertelstunde zur Toilette laufen. Und für mich war das so ein Punkt, okay, dann kann ich halt nicht mitkommen.
Ach so, das ist tatsächlich so ein Ausschlusskriterium.
Ja, aha. Weil dann, ich habe ja auch Panikattacken und Angstzustände bekommen. Und auch wenn ich nicht bewusst drüber nachdenke, ich weiß jetzt schon, wenn ich da hinfahren würde, würde mein Unterbewusstsein sich plötzlich melden und mein Körper würde, also beziehungsweise mein Darm würde gegen meinen Körper arbeiten, dass ich da eigentlich hin möchte. Und dann würde ich wahrscheinlich eine Panikattacke kriegen oder ich müsste sowieso auf Klo und dann wird das im Desaster enden.
Seit wann weißt du denn, dass du einen Reizdarm hast?
Seit ungefähr 2 Jahren erst.
Wie hast du das rausgefunden?
Ich bin, seitdem ich 12 bin, da hat das angefangen, von Arzt zu Arzt gelaufen und ja, habe sämtliche Ärzte auch gewechselt, weil ich auch nicht ernst genommen worden bin und hatte dann ganz viele, ich hatte eine Darmspiegelung, Magenspiegelung und ja, vor 2 Jahren wurde das dann herausgefunden.
Was kann man dagegen tun?
Also es gibt bestimmt verschiedene Therapien, ich sag mal so, es hat auch viel mit dem Kopf zu tun. Natürlich bildet man sich das Ganze nicht ein, aber es ist gerade, wenn man Bahn fährt, also ich bin 2 Jahre lang keine Bahn gefahren, weil ich es nicht konnte. Ich habe sofort eine Panikattacke bekommen und jetzt, es ist immer noch eine Herausforderung, aber ich habe für mich so beste Wege gefunden, wie man damit umgehen kann.
Aha, und man kann natürlich teilhaben? Wie geht das? Weil ich denke mal, du bist wirklich nicht alleine. Also auch wenn das jetzt sich vielleicht für dich komisch anhört, aber ich glaube, da strugglen relativ viele Leute damit.
Ja, das denke ich auch. Also ich kenne das ja von meinem Freund, dass der auch nicht so gerne auf öffentliche Toiletten geht.
Ja.
Wo ich mir denke, mein Gott, dann ist es so, ist das Normalste der Welt, wenn ich da muss.
Was ist dein Lifehack? Du sitzt im ICE von Hamburg nach Berlin und musst und weißt aber, okay, es ist besetzt und ich kann jetzt die nächsten 5 bis 10 Minuten nicht. Was machst du dann?
Also allgemein, wenn ich Zug oder Bahn fahre und ich plötzlich merke, also bei mir reicht schon, wenn ich so ein kleines Bauchgrummeln bekomme, dann läuten gleich die Alarmglocken, mir wird kochend heiß, ich fange an zu zittern, zu schwitzen und mein Herz pocht richtig schnell und dann fange ich an, mich abzulenken. Also ganz oft sind ja diese Anzeigen oben an der Bahn, die versuche ich dann einfach zu lesen. Oder ich gucke mir Leute an und bewerte ihre Klamotten. Ich weiß, das hört sich vielleicht bescheuert an, aber
also du lenkst dich einfach ab.
Genau, ich muss auf andere Gedanken kommen, weil sonst kommt eine Panikattacke und da alleine wieder rauszukommen ist sehr schwer.
Ist es denn dir schon mal passiert, dass es schiefgegangen ist?
Ja, tatsächlich in den letzten 2 Monaten 2 Mal. Da waren wir bei Netto einkaufen und sind nach Hause und ich wusste, wir brauchen eine Viertelstunde zu Fuß. War auch alles gut und plötzlich habe ich so doll auf irgendwas reagiert, dass ich nur noch laufen müsste. Und direkt vor der Haustür ist es in die Hose gegangen. Also ich habe es nicht mehr geschafft. Und auch letztens, wir hatten Prüfungen in der Schule und ich bin ganz normal hingefahren. Ich habe eigentlich gar nicht so eine Prüfungsangst, also überhaupt nicht so einen Druck gehabt. Aber irgendwie hat mein Darm mir wieder Faxen gespielt und ich musste dann tatsächlich an der Tankstelle anhalten und habe auch dann gefragt, ob ich vor kann, weil das hätte ich sonst auch nicht ausgehalten.
Ja. Was machst du dann in so einer Situation? Ich meine, kennt man vielleicht die Situation, man packt einen Koffer und denkt sich, ach, noch ein Schlüppi extra. Wer weiß, was passiert?
Ja.
Das ist für genau solche Fälle. Aber du hast ja jetzt, wenn du in die Schule gehst, nicht immer ein extra Schlüppi dabei wahrscheinlich, oder?
Doch, tatsächlich.
Okay.
Also nicht bewusst immer, aber doch. Also eigentlich packe ich immer. Also es ist jetzt noch nicht so oft vorgekommen. Also eigentlich habe ich schon rechtzeitig dann zur Toilette geschafft. Aber was willst du machen, wenn du wirklich dann musst und es ist keine Toilette irgendwo in der Nähe? Du kannst nichts anderes machen. Und dann habe ich schon meistens einen dabei.
Ja. Jetzt könnte man, also du hast ja gerade gesagt, das Ganze hat auch viel mit dem Kopf, mit der Psyche zu tun. Arbeitest du da denn dran? Weil ich meine, der Körper, ich weiß ja nicht, was man da vielleicht an der Ecke, an dem Ende in Anführungsstrichen tun kann, aber am anderen Ende, am Kopf, da kann man ja vielleicht doch was tun, oder?
Genau, also beim Körper, ich weiß, beim Reizdarm sind Lauchzwiebeln, Zwiebeln, Knoblauch, alles sowas sollte man nicht essen. Darauf verzichte ich dann auch größtenteils, wenn ich weiß, okay, die nächsten Tage muss ich irgendwo hin. Aber für den Kopf hilft mir total Selbstreflexion, dass ich mich selber reflektiere, dass ich auch meine Videos drehe und auch mit anderen Menschen darüber rede. Und dadurch, dass ich mit anderen Menschen geredet habe, merke ich auch, wie normal das ist und wie viele Leute es wirklich haben. Und auch mit meinem Freund darüber reden hilft mir unheimlich viel.
Aber es hört nicht auf, trotzdem.
Nein, also es ist besser geworden, weil früher war es wirklich so, ich habe mich 2-3 Jahre lang, sagen wir mal, weggesperrt und habe nichts mehr unternommen, weil ich auch einfach keine Bahn fahren konnte.
Ja.
Habe Freundinnen abgesagt, habe Klassenfahrten abgesagt, ich bin zu nichts mehr mitgekommen. Und es ist immer noch so, wenn ich da wirklich weiß, es ist keine Toilette, dass ich dann absage. Aber wir fahren jetzt einen Monat nach Bali. Das hätte ich mir vor 2 Jahren niemals im Leben zugetraut.
Mhm.
Es ist auch eine große Herausforderung, aber ich habe mir gesagt, mein Reizdarm soll nicht mein Leben bestimmen, sondern ich bestimme meinen Reizdarm.
Mhm.
Und ich möchte auch noch Sachen erleben, weil das Leben halt einfach viel zu kurz ist. Und wenn man sich das immer so im Kopf hat und auch, dass das das Normalste der Welt einfach ist, so hat es mir ein bisschen geholfen.
Sagt Pia. Sie hat einen Reizdarm und wie der ihr Leben beeinflusst, haben wir eben gehört. Ich denke, wir können damit rechnen, dass wir demnächst Bali ganz neu vermessen bekommen von dir. Wir wissen dann, wo alle Toiletten sind.
Ja, ich glaube schon.
Danke, Pia.
Deutschlandfunk Nova.
Ich war vergangenes Jahr auf dem Festival. Das war mein erstes Festival, wo die Toiletten okay waren. Einladend, nicht unbedingt, aber okay, manche sogar mit Wasserspülung. Sogar die Dixies waren einigermaßen benutzbar. Trotzdem habe ich mich dabei ertappt, wie ich dann so mit brennenden Oberschenkeln breitbeinig über der Schüssel gestanden habe, weil ich gedacht habe, könnten wir am Ende vielleicht doch irgendwie was einfangen. Aber wie wahrscheinlich ist das, sich da was einzufangen auf öffentlichen Toiletten? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dirk Bockmühl gesprochen. Der ist Professor für Mikrobiologie an der Hochschule Rhein-Waal und Experte in Hygienefragen.
Ja, hallo.
Wie eklig oder nicht eklig finden Sie denn öffentliche Toiletten?
Na, ich finde die auch schon ganz schön eklig. Also wenn man da in so eine Kabine reinkommt und man sieht schon das Problem, dann ist es natürlich besonders eklig. Tatsächlich ist aber so ein bisschen schlimmer noch auch, dass man eben nicht alles sehen kann, was man da so vorfindet.
Aha, also was man sehen kann, ich glaube, das wissen wir alle. Aber ja. Ist das tatsächlich auch das Schlimmste, was einem passieren kann? Also wenn da Kot oder Urin direkt sichtbar ist oder sind es eher die Dinge, für die man ein Mikroskop bräuchte?
Naja, also tatsächlich ist es so, dass wir im Kot zum Beispiel, im Urin tatsächlich gar nicht so, aber im Kot sehr, sehr viele Mikroorganismen haben. Und da sind natürlich auch möglicherweise Krankheitserreger drunter. Das heißt, unser Ekel ist nicht ganz unbegründet. Jetzt muss man aber sagen, das ist tatsächlich so ein bisschen ein gefühltes Problem. Und öffentliche Toiletten sind wahrscheinlich jetzt nicht der Ort, wo ich mich am häufigsten mit Infektionskrankheiten anstecke.
Mhm, dann lassen Sie uns den Mythos mal zur Seite schieben. Also warum glauben das die Menschen dann trotzdem? Einfach weil sie nicht wissen, was in dem Kot drin ist, beziehungsweise nicht wissen, dass zum Beispiel an Türklinken noch mehr davon ist oder noch mehr Keime? Oder warum denken wir das?
Naja, tatsächlich ist es schon so, dass wir uns natürlich zu Recht auch vor Exkrementen ekeln. Das ist unbenommen, aber, und das ist einfach was man sich dann auch immer klar machen muss, es muss auch einen Infektionsweg geben. Das heißt, über die Haut an sich eine Infektion zu bekommen, zum Beispiel mit einer Magen-Darm-Infektion, das ist eigentlich unmöglich. Das heißt, ich muss diese Keime irgendwie über die Schleimhäute aufnehmen.
Mhm.
Und da man jetzt natürlich nicht aus der Toilette trinkt, ich nehme zumindest an, dass das unsere Hörer jetzt nicht tun, dann habe ich eigentlich keinen Infektionsweg. Außer, und das ist tatsächlich der Punkt, ich komme mit den Händen irgendwo dran und komme dann mit meinen Händen an meine Schleimhäute. Also zum Beispiel reibe ich mir in den Augen, pull mir in den Zähnen, was auch immer.
Mhm.
Und deshalb sind eigentlich die Hände das größere Problem. Und da kann ich mir natürlich nach dem Toilettengang die Hände waschen.
Mhm. Das haben wir ja alle in der Corona-Pandemie endlich gelernt, nachdem wir viele Jahre ohne Händewaschen durchs Leben gegangen sind. Nein, Spaß beiseite. Das war mit Sicherheit nicht verkehrt für unser aller Hygiene, oder?
Das ist in der Tat das Allerwichtigste. Jetzt bei Corona war es tatsächlich noch ein bisschen anders, weil auch das haben wir ja gelernt, wir da über die Aerosole halt den Hauptübertragungsweg hatten. Aber dann kamen eben auch schon die Hände. Und das liegt einfach daran, dass die Hände eben das Werkzeug sind, womit wir alles anfassen und darüber eben auch Keime aufnehmen, die uns dann möglicherweise krank machen.
Mhm. Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe und so ein bisschen eins und eins zusammenzähle, dann hilft es gar nichts oder ist eigentlich nur im wahrsten Sinne des Wortes Toilettenpapier auf Toilettensitz, wenn man da das Klo zum Beispiel auslegt, um sich vermeintlich vor Erregern zu schützen. Das bringt nichts, oder?
Ja, ich finde es sogar fast ein bisschen kritisch, weil tatsächlich ist aus meiner Sicht die Gefahr da größer, dann wirklich was mit den Händen wieder anzufassen, als dass man sich wirklich vorsichtig darüber hockelt oder halt versucht, mit den Oberschenkeln auf die Brille irgendwie zu platzieren. Wie gesagt, also das mit den Händen nichts anzufassen oder und sich hinterher die Hände vernünftig zu waschen, das ist eigentlich das Nonplusultra. Und dann kann ich sogar auf relativ ekligen öffentlichen Toiletten einigermaßen sicher durchs Leben gehen.
Mhm. Als Mann oder auch als Frau oder ist das völlig unbenommen?
Naja, das ist nicht ganz unbenommen. Also mal abgesehen davon, dass wir Männer natürlich den Vorteil haben, im Stehen pinkeln zu können. Das ist schon mal eindeutig.
Aber auch Sie haben doch die ganzen Aufkleber auf allen Toiletten gesehen, dass man sich hinsetzen soll.
Ja, genau. Aber das ist natürlich immer die Frage, tut man das dann wirklich, wenn die Toilette sehr dreckig ist? Und das ist auch tatsächlich ja nur in Deutschland so, weil wenn man im Ausland ist, gibt es ja häufig diese Löcher im Boden, die einfach die Toilette darstellen, was aus hygienischer Sicht übrigens gar nicht schlecht ist. Bei den Frauen kommt aber noch eine anatomische Besonderheit hinzu, und zwar, dass nämlich die Schleimhaut, in dem Fall die Vaginalschleimhaut, einfach viel besser zugänglich ist als sozusagen das Pendant bei den Männern. Das heißt, wir haben da anatomisch ein bisschen den Vorteil, dass wir da in dem Bereich einfach besser geschützt sind. Ja, was natürlich nicht heißt, dass es nicht über andere Schleimhäute auch zu Infektionen kommen kann. Aber in dem Fall, gerade da bei dem direkten Kontakt, sind die Männer da ein bisschen im Vorteil.
Und das heißt jetzt aber so zusammenfassend, die Wahrscheinlichkeit, sich etwas einzufangen, sei es jetzt irgendwie eine Infektion oder im schlimmsten Fall eine Geschlechtskrankheit vielleicht, die ist auf öffentlichen Toiletten gar nicht so hoch, wie unser Ekel uns das vielleicht suggeriert.
Genau, so ist das. Also gerade Geschlechtskrankheiten werden eigentlich wirklich zum überwiegenden Teil über Sexualverkehr übertragen. Da ist es also wichtig, wirklich da aufzupassen. Es gibt durchaus Krankheiten, die man sich auch auf öffentlichen Toiletten holen kann. Da gibt es zum Beispiel Hepatitis-Viren, die durchaus ein Problem darstellen, die man eben auch zum Beispiel nicht sieht. Also insofern ist Aufpassen da schon gut. Ja. Mhm. Aber ich glaube, das Risiko wird wirklich von uns allen ja gefühlsmäßig überschätzt.
Was wäre dann eine Alternative, wenn man sich jetzt auch vor den Hepatitis-Viren schützen will? Einfach dann erst gehen, wenn man wieder die Möglichkeit hat, im sicheren Rahmen zu gehen?
Ja, das würde ich tatsächlich nicht vorschlagen, weil es eben tatsächlich auch nicht gut ist, den Toilettengang sehr lange aufzuschieben. In der Tat ist es so, wenn man ein bisschen aufpasst auf der Toilette, sich halt vielleicht über die Schüssel hockt, statt draufzusetzen, wenn das denn funktioniert, dann hat man da schon viel getan. Und da wiederholen wir uns jetzt so ein bisschen, tatsächlich zu gucken, was fasse ich an, beziehungsweise mir hinterher wirklich mit Wasser und Seife die Hände zu waschen. Insofern finde ich immer die Toiletten übrigens auch am ekligsten, wo es keine Seife gibt. Aber das finde ich eigentlich so das größere Problem.
Ja, und zum Abschluss noch, ich hatte angefangen mit einem Erlebnis auf dem Festival. Da gibt es zunehmend häufiger immer so Bio-Trockentoiletten mit Stroh. Wie sind die denn hygienisch zu bewerten? Der Sommer steht vor der Tür, der Festival-Sommer.
Ja, es gibt tatsächlich keine wirklich guten Daten, aber wenn man jetzt mal so auch in die Geschichte guckt, ist das natürlich schon so, dass wir durch die Erfindung der normalen Wasserspültoilette schon einen großen Schritt hygienisch nach vorne getan haben. Das heißt, da muss man mal ein bisschen drauf gucken, ob es da nicht möglicherweise wirklich Probleme gibt. Jetzt sind natürlich die Dixi-Klos auch keine Toiletten mit Wasserspülung. Insofern wird der Unterschied dann zu den neumodischen Strohtoiletten nicht so groß sein. Insofern, also...
Aber da ist Chemie drin, ne?
Ja, genau. Man muss auch gucken, dass man natürlich die Geruchsproblematik so ein bisschen eindämmt. Insofern kann das durchaus schon ein Vorteil sein, an der Stelle auf die Chemie zu verzichten. Vom Infektionsrisiko tut sich das da eigentlich nichts, ja.
Sagt Dirk Bockmühl, Mikrobiologe von der Hochschule Rhein-Waal, Experte in Hygienefragen. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
So, elementar wichtiges Thema, der Gang zur Toilette. Klar, da ist viel Scham dabei, aber ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen davon nehmen, denn es ist ein Thema, das uns wirklich alle betrifft. Wenn ihr dazu auch noch eine Geschichte habt oder aber wenn ihr eine Geschichte habt, die wir hier noch nicht erzählt haben im Ab21-Podcast, wo ihr aber sagt, das sollte mal passieren, meldet euch gerne bei uns. Die Details dazu gibt's in den Shownotes. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.